Deutschlandfunk.
Manchmal, da macht man ja so Sachen, da sind andere so, warum muss das denn jetzt sein? Und diese Sachen dann trotzdem zu machen, das ist für Barbara der Inbegriff von Freiheit.
Freiheit bedeutet für mich, fähig zu sein, das zu tun, was sich für mich richtig anfühlt. Besonders dann, wenn es die Erwartungen von anderen nicht erfüllt. Und ich glaube, das ist für mich Freiheit, dass ich die Entscheidung, die sich richtig anfühlt, aber vielleicht komisch klingt, im Endeffekt dann auch mache.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Total sein Ding zu machen, sich auszuleben, sich frei zu fühlen und trotzdem eine tiefe, liebevolle, tolle Beziehung zu haben. Klingt zu gut, um wahr zu sein, dass man irgendwie beides hat? Kann tatsächlich ganz wunderbar klappen. Sogar, wenn man mit einer Person zusammen ist, deren Freiheitsdrang nicht so groß ist. Worauf es ankommt, damit das gelingt, das erfahrt ihr in dieser Episode. Es gibt später noch praktische Tipps von einem Paartherapeuten dazu. Und Barbara, die ihr am Anfang schon gehört habt, die berichtet in dieser Episode, wie sie dieses Freiheitsding mit ihrem Verlobten über die letzten 2 Jahre so richtig kultiviert hat. Barbara, die hat im März hier bei Eine Stunde Liebe darüber gesprochen, wie sie ihrem Freund einen Heiratsantrag gemacht hat. Die Folge, die packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Barbara ist Mitte 20, ihr Freund 5 Jahre älter. Und die beiden, die sind gut 5 Jahre zusammen, haben auch 2 Jahre gemeinsam in Nordhessen gewohnt, in einer Wohnung. Ja, und seit knapp 2 Jahren ist bei den beiden aber Fernbeziehung angesagt. Weil Barbara, die wollte unbedingt für ihren Master ins Ausland. Zuletzt war sie in Slowenien. Was das mit ihrer Beziehung gemacht hat und wie sie sich jetzt kurz vor der Rückkehr fühlt, darüber haben wir gesprochen. Barbara, die hat mir erzählt, dass sie diesen Wunsch nach dem Auslandsaufenthalt wirklich schon sehr, sehr lange hatte.
Ich hatte schon relativ früh den Drang nach der Schule, dass ich noch mal eine Zeit lang im Ausland leben wollen würde und das auch ganz gerne zusammen mit einem Master, also tatsächlich im Ausland zu studieren, auf einer anderen Sprache, mit anderen Menschen zusammen. Und das wurde durch Corona, glaube ich, einfach auch noch mal verstärkt bei mir, weil ich finde, dass wir dadurch noch mal ein bisschen mehr limitiert waren. Und hat sich dann einfach wie so ein Wunsch festgesetzt, den ich dann auch zum Glück erfüllen konnte, weil ich ein ganz tolles Stipendienprogramm bekommen habe, wo ich jetzt 2 Jahre in ganz Europa unterwegs war.
Und wie findet dein Freund das?
Ich würde sagen, mittlerweile, dadurch, dass wir jetzt auch die meiste Zeit schon hinter uns gebracht haben, sehen wir beide sehr positiv auf die Zeit zurück. Es gab aber auch schon ganz andere Situationen. Vor allem, glaube ich, in der Zeit, wo die Entscheidung gefallen ist oder wo ich sie selbst getroffen habe, hat er sich selber zurückgehalten und hat mir auch den Freiraum gelassen. Aber ich habe schon auch gemerkt, wie schwer das vielleicht für ihn war, das auch als einen, sage ich mal, weiteren Entwicklungsschritt in unserer Beziehung auch wahrzunehmen.
Und wie bist du damit umgegangen, als du so gemerkt hast, der sagt zwar, das ist okay, aber ich spüre es nicht so richtig?
Ich glaube, das, was man am meisten sagen kann, ist Kommunikation. Also ich habe recht früh mit ihm darüber geredet und wir sind beide super offen dazu. Das heißt, wie fühlen wir uns mit der Situation oder wann denken wir, dass wir an eine Grenze kommen? Weil es ist auch von ihm einfach eine aktive Entscheidung, sich zu entscheiden, in der Beziehung zu bleiben, auch wenn ich eben diesen Schritt gehen will. Es ist ja nicht nur von mir bestimmt. Und ich glaube, da war es mir auch einfach wichtig, dass ich sehe, wie es für ihn ist und bin da auch, glaube ich, einfach mal 2, 3 Schritte mehr in seine Richtung am Anfang gegangen, weil ja auch durch mich dieser Entschluss kam. Was sich aber im Verlauf der 2 Jahre auch wirklich verändert hat. Also ich würde sagen, so wie wir reingestartet sind, kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Was auch super spannend ist, weil ich glaube auch sein persönlicher Freiheitsdrang sich sehr weiterentwickelt hat in der Zeit.
Kannst du ein bisschen beschreiben, was da so passiert ist die letzten 2 Jahre?
Ja, vielleicht grob zum Anfang. Ich habe in 3 verschiedenen Ländern gelebt in Europa. Das heißt, immer mal wieder waren dort Wechsel mit dabei. Und mein Freund hat tatsächlich auch außerhalb von Deutschland einmal ein paar Monate im Ausland gelebt, was sich am Anfang gar nicht ergeben hat. Das heißt, wir haben immer die Fernbeziehungen zwischen Deutschland und dem jeweiligen europäischen Land geführt und haben uns ungefähr in einem 4-6-Wochen-Wechsel gesehen, also auch relativ häufig, weil ich glaube, das auch ein großer Bestandteil für uns war, dass wir eine Beziehung so weiter aufrechterhalten können, dass man sich eben auch in einem regelmäßigen Turnus sieht. Und jetzt Anfang des Jahres war es tatsächlich eine Fernbeziehung zwischen Slowenien und Australien, weil er nämlich für gute 4 Monate dort war, was nochmal eine ganz andere spannende Dynamik reingebracht hat, wo wir dann aber auch die letzten paar Wochen zusammen dort verbringen konnten und eine relativ große Reise machen konnten. Ja.
Bist du denn von euch so ganz generell die Person, die den größeren Freiheitsdrang hat?
Ich würde sagen, da würde ich in 2 verschiedene Szenarien unterscheiden, weil er hat auf jeden Fall den größeren Freiheitsdrang, wenn es um Alltagsdinge geht. Das heißt, wenn wir einen zusammen gemeinsamen Alltag haben, braucht er viel mehr seine Freiräume, seine Hobbys, ja, neben der Arbeit einfach eine Ablenkung, die ich nicht so groß brauche und nicht so ein großes Grundbedürfnis. Ich mache das auch gerne zusammen oder immer mit Freunden. Und wenn es aber um diese großen Lebensentscheidungen geht, würde ich sagen, habe ich definitiv den größeren Freiheitsdrang. Das heißt, ich habe nicht so große Angst vor neuen Umbrüchen, weil ich, glaube ich, eher das Positive im Neuen sehe, anstatt an dem Positiven im Alten festzuhalten. Und dann fällt mir das auch einfach ein bisschen einfacher.
Wie sprecht ihr denn über dieses Thema, wenn jetzt zum Beispiel dein Freund sagt, wie du beschrieben hast, er ist so die Person, die im Alltag auch Me-Time braucht oder so Inseln und so?
Ich glaube, uns ist beiden klar, dass wir einfach nicht 100% Teil des anderen sein Leben sein können und wollen. Also, dass jeder noch seine Freiheit hat. Ich würde das eigentlich so beschreiben, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir für uns gegenseitig so ein Hafen sind. Das heißt, egal, ob das jetzt positive oder negative Gefühle sind, wir können auf jeden Fall, wenn es was gibt, immer miteinander sprechen. Aber es ist auch gar kein Problem, wenn einer von uns beiden mal so alleine eine Reise macht oder alleine einen Schritt geht. Und ich denke, so machen wir das auch im Alltag. Das heißt, wenn ich weiß, dass er diese Bedürfnisse hat, versuche ich dann einfach, das mit anderen Dingen zu füllen, die mir wichtig sind. Oder wir haben das, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel. Letztes Jahr haben wir mit dem Fahrradfahren angefangen, aber gar nicht gleichzeitig, sondern eigentlich eher viel früher als ich und war auch sehr involviert und begeistert. Und an irgendeinem Punkt habe ich mir auch ein Fahrrad gekauft. Und jetzt haben wir das beide so als unser Hobby entwickelt, auch manchmal zusammen, aber auch alleine. Und ich fahre jetzt einfach von Slowenien nach Deutschland mit dem Fahrrad nach Hause. Also irgendwie inspirieren wir uns da auch so ein bisschen gegenseitig mit Sachen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht eifersüchtig ist, wenn der Partner, sage ich mal, auch Zeit mit anderen Menschen verbringt oder vielleicht auch einfach Zeit alleine, was ich vielleicht auch in manchen Situationen noch lernen musste.
Das heißt, du hattest auch schon mal so Momente der Eifersucht?
Ja, ich finde vor allem, wenn man eben auf diese Distanz lebt, erlebt natürlich der andere Partner auch manchmal Sachen, wo man denkt, ach, da wäre ich jetzt eigentlich schon echt gern dabei. Oder man hat so ein bisschen diese Angst, was zu verfassen, diese Fear of Missing Out. Und ich glaube, damit umzugehen und zu sagen, ich bewerte jetzt nicht das, was ich erlebe, gegen das, was die Partnerperson erlebt, sondern jeder darf für sich selber seine Erfahrungen machen und das ist auch okay. Das ist, glaube ich, das größte Learning. Also, dass man nicht versucht, mitzuhalten und sozusagen, ich mache die cooleren Sachen oder es soll ja kein Wettbewerb werden. Und das ist für mich als eine Person, die, sage ich mal, da schon relativ wettbewerbsgetrieben ist, ich glaube, einfach die größte Herausforderung gewesen, ja.
Hattest du denn schon mal Angst, dass ihr irgendwie so die Verbindung zueinander verliert, wenn ihr zum Beispiel über so lange Zeit auch so große Räume überbrückt habt?
Ja, ich würde sagen, manchmal kommt man dann schon an seine Grenze. Vor allem, ich würde sagen, so einen Zeitraum von 3-5 Wochen kann man auch ganz gut überbrücken mit Alltagsgesprächen und normalen Updates. Aber ab irgendeinem Punkt geht man, glaube ich, weg von diesem Telefonieren und sich einfach nur ein Update über den Alltag, weil eine Beziehung lebt natürlich auch davon, dass man was zusammen erlebt, ja, und dass man sich so zusammen Momente schafft. Das heißt, immer wenn wir uns lange nicht gesehen haben, haben wir dann versucht, auch ganz bewusst uns Abende freizuhalten füreinander, um dann wie so ein digitales Date zu haben, um wirklich vielleicht dann, wenn die Woche voll ist, 2-3 Tage raus sind, nehmen und zu sagen, nee, die nehmen wir beide für uns. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem, wenn man eben vielleicht alleine oder als Single im Ausland unterwegs ist oder eben in einer Partnerbeziehung, weil man hat ja schon noch er ist in dem Sinn meine engste Bezugsperson, auch wenn er in der Präsenz auf jeden Fall nicht so sehr in meinem Leben ist wie andere Menschen. Und ich glaube, das ist so eine Diskrepanz, die nicht ganz einfach ist auszuhalten. Und wir hatten aber auch 2 Phasen, wo wir uns dann immer wieder für mehrere Wochen am Stück gesehen haben, letzten Sommer und dann eben in Australien. Und nach solchen Phasen ist es dann, finde ich, besonders schwer, wieder zurückzukehren.
Wie würdest du denn eure Verbindung, die ihr so miteinander habt, beschreiben?
Ich würde sagen, sehr vertraut und auch sehr eng. Es ist eigentlich ganz spannend, weil was wir zum Beispiel nicht teilen, ist, er kennt jetzt nicht alle meine Freunde hier im Ausland und ich kannte das auch nicht, die er in Australien kennengelernt hat. Und trotzdem wissen wir, glaube ich, ziemlich gut, wie der andere gerade im Leben steht, was er macht, wie er sich fühlt, die wichtigsten Eckpunkte. Und das klappt einfach auch nur, weil wir wirklich diese kleinen Alltagsdinge miteinander teilen. Also ich glaube auch, das kann man bestimmt auch auf Freundschaften beziehen, die über eine Fernbeziehung, sage ich mal, stattfinden. Es bleibt dann eng, wenn man viele kleine Dinge miteinander teilt. Wenn man eben nicht nur die Updates gibt, sondern mal den Kaffee schickt, mal wenn man irgendwie noch am Abend im Park war. Wir haben irgendwie diese, es ist vielleicht jetzt ein ganz kleiner Fact, aber wir haben diese WhatsApp-Video-Funktion für uns entdeckt, wo man so kleine, runde Videos schicken kann. Und ich glaube, davon hat jeder von uns 10 Stück am Tag. Und das sind einfach so kleine Ausschnitte aus dem Leben, die ich finde, es leichter machen, einfach in Kontakt zu bleiben.
Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, das ist so eine Insel für mich, die will ich gar nicht mit meinem Partner machen?
Ja, und ich glaube, da kommen wir jetzt in dieses, dass mein Umfeld hier oder mein Leben im Ausland, das teile ich nicht zu 100% mit ihm. Und das ist mir eigentlich auch wichtig. Also zum Beispiel kommt er tatsächlich heute später noch vorbei. Das ist unser letztes Mal, dass wir uns im Ausland sozusagen sehen, bevor ich dann nach Deutschland zurückgehe. Und normalerweise mache ich dann meinen Alltag nicht einfach normal weiter für die Woche und treffe jeden so, wie ich es normal machen würde. Was mir auch persönlich wichtig ist, weil die engsten Personen kennt er natürlich und das ist mir auch wichtig, aber irgendwie ist es auch so ein Freiraum, den ich mir geschafft habe und ich finde, manchmal möchte ich gar nicht als ein Paar auftreten, sondern vielleicht als eigenständige Person, als Barbara in dem Moment und deswegen finde ich...
Und nicht als Barbara, deren Freund in Deutschland wohnt.
Ja, genau. Und deswegen ist mir das in dem Moment, glaube ich, wichtig, ja, so ein bisschen das auch für mich zu behalten, ja, was ich hier geschafft habe.
Und gibt es bei ihm auch so Sachen, wo das einfach auch voll seins ist und was dann auch nur ihm gehört?
Ja, das ist aber alles rund um Fußball. Also er ist sehr engagiert, auch ehrenamtlich und auch im Verein und ist da fast jedes Wochenende unterwegs. Und egal, ob wir zusammen wohnen oder jetzt auch durch die Fernbeziehung, ich würde sagen, das ist sehr sein eigenes und ich gehe da auch manchmal mit und ich gucke mir das auch an, aber ich glaube, selbst das hält sich eigentlich in Grenzen, weil das einfach so sein eigener Bereich ist. Ich kenne auch nicht alle Leute dort, es ist einfach so sein eigenes Umfeld und es ist auch einfach, ja, fein, würde ich sagen.
Gibt es auch so Sachen, wo du sagst, da diskutiere ich wirklich gar nicht drüber, die müssen wir zusammen machen?
Ja, und ich glaube, da kommen wir jetzt zu einem Thema, das ich bisher noch gar nicht gesagt habe. Alles so, was es mit körperlicher Nähe zu tun hat. Ich glaube, bei einer Fernbeziehung stellen sich auch viele so die Frage, wie das ist, wenn man auf einmal natürlich den anderen nicht mehr physisch vor sich hat. Und ich habe auch ganz viele unangemessene Kommentare von Leuten, die eigentlich mir gar nicht so nahe stehen, bekommen, bevor wir in diese Fernbeziehung gegangen sind, ob wir unsere Beziehung öffnen, wie wir das planen, was wir da machen, was meiner Meinung nach auch einfach eine Sache zwischen uns beiden ist. Und wir haben da auch öfter drüber geredet. Uns ist das, glaube ich, beiden wichtig, dass man in so einer Phase, wo man eh schon, wo es ein bisschen kritischer ist, neben dieser emotionalen Nähe auch einfach die echte Nähe zu halten. Ja, dass wir da auf jeden Fall auch exklusiv für uns bleiben und jetzt nicht einen Faktor mit reinbringen, der es uns noch unsicherer macht oder der uns vielleicht auch einfach eine Eifersuchtskomponente gibt, die davor nicht da war. Also das ist so eine Sache, die wir, glaube ich, ganz gut für uns so rausgefunden haben, aber das vielleicht am komischsten war für manche Leute zu verstehen, ja.
Finde ich interessant, dass das für manche oder für viele Leute anscheinend direkt so impliziert, dass wenn man räumlich getrennt ist über einen längeren Zeitraum, dass direkt dann potenziell andere Menschen ins Spiel kommen.
Ja, das fand ich auch ein bisschen fraglich. Also ich glaube, es gab zwei mögliche Reaktionen. Einige Menschen, denen wir da vorhin erzählt haben, die waren so, okay, das bedeutet wahrscheinlich jetzt, dass die Beziehung so eine Endphase geht. Also, dass das wie so der erste Schritt vor der Trennung ist. Man geht ja auseinander, man löst das Leben auf, das man gemeinsam hatte. Wir waren ja gemeinsam in der Wohnung in derselben Stadt. Und für andere Menschen war es dieses, okay, jeder muss sich freiheitlich ausleben, aber gar nicht unbedingt auf dieses, dass es unterschiedliche Freiheiten gibt, sondern in dem Moment hatten das viele auf diese sexuelle Ebene gebracht. Ich weiß auch nicht, also ich habe mich damit auf jeden Fall auch nicht wohlgefühlt, dass das so viel kam, aber ich muss schon sagen, dass ich das damit schon ziemlich krass konfrontiert war.
Du hast ja gerade gesagt, dein Freund, der kommt jetzt später und das ist das letzte Mal, dass ihr euch, oder sagen wir das vorerst letzte Mal, dass ihr euch quasi im Ausland trefft, weil du gehst ja dann bald wieder zurück, auch in eure gemeinsame Wohnung. Wie fühlt sich das für dich an?
Es ist ein Ritt auf der Achterbahn. An manchen Tagen zähle ich die Tage und ich freue mich wirklich ganz, ganz arg drauf, weil ich glaube auch diese kleinen Alltagsdinge so sehr vermisse, die wir gemeinsam teilen. Also ich finde das auch ganz toll und freue mich darauf. Auf der anderen Seite hoffe ich so sehr, dass wir uns diese Freiheiten behalten, die wir einfach über 2 Jahre jetzt auch etabliert haben. Und ich glaube, es wird auch ganz spannend, sich noch auf eine gewisse Art und Weise neu kennenzulernen, weil man sich natürlich auch weiterentwickelt in den 2 Jahren. Und klar, kriegt man das ein Stück weit mit, aber nicht so, als würde man 24/7 miteinander teilen. Ich glaube, da brauchen wir beide ziemlich viel Geduld, um da vielleicht auch ein bisschen Missverständnisse zu vermeiden. Und wir haben, glaube ich, beide auch so einen Schluss gezogen, was ich super spannend finde und was, ja, ich vielleicht am Anfang ein bisschen geträumt habe, aber nicht wirklich gedacht hat, dass es Realität wird. Nämlich von ihm kam sogar der Push, dass wir sehr sich gut vorstellen können, dass wir beide nochmal gemeinsam im Ausland wohnen. Was, glaube ich, für mich auch eine super schöne Vorstellung ist, so dass wir einfach dieses Erlebnis nochmal gemeinsam machen und dass dann noch eine andere Phase von unserer Beziehung einfach ist.
Aber es klingt schon so, als freust du dich auf alles, was jetzt kommt quasi.
Ja, also ich bin super froh, dass ich das gemacht habe, die Erfahrung. Aber ich glaube, es war für mich auch wichtig, diese Limitierung auf 2 Jahre zu haben. Und wir haben das schon auch immer so im Blick gehabt, dass es einfach für eine gewisse Zeit ist. Vielleicht können andere Paare auch damit umgehen, das für noch länger zu haben. Aber ich finde, 2 Jahre ist schon eine relativ lange Zeit. Und deswegen fühlt es sich jetzt auch einfach schön an, diese nicht mehr einen gewissen Organisationsaufwand zu haben, wann man sich sieht, wie man sich sieht, wie man miteinander kommuniziert, sondern einfach ohne Handy direkt eine Kommunikationsebene zu haben, ja.
Vielen Dank, Barbara, dass du wieder so offen mit mir warst.
Ja, gerne. Es war sehr schön.
Also, ne, ist wirklich hier nichts mit, ich lebe meine Freiheit aus und die anderen, die können mich dann mal so nach mir die Sinnflut mäßig. Nee, da war wirklich viel Kommunikation und viel Beziehungsarbeit bei Barbara und ihrem Freund. Wie wir es schaffen, so zu kommunizieren, dass wir unserer Beziehungsperson nicht vor den Kopf stoßen, und wie das klappen kann, wenn wirklich unterschiedliche Bedürfnisse von Freiheit da sind. Darüber habe ich mit Erik Hegmann gesprochen. Er ist Paartherapeut und Single Coach und ihr habt ihn bestimmt schon öfter mal hier bei Eine Stunde Liebe gehört. Ich habe Erik erstmal gefragt, wie normal ist das, dass Menschen mit unterschiedlichem Freiheitsdrang zusammen sind?
Das ist, normal ist immer ja so ein schwieriges Wort, total normal, weil wir alle ja schon in uns selber die Ambivalenz haben, dass wir auf der einen Seite total gerne verschmelzen, Geborgenheit und Sicherheit erleben wollen und auf der anderen Seite was Neues entdecken wollen, explorieren wollen, Autonomie haben wollen. Und in dieser Ambivalenz stecken wir ja schon selber den ganzen Tag. Und dann können wir davon ausgehen, dass ja die andere Person, die Beziehungsperson in der gleichen Ambivalenz steckt und dass das nach Tagesform abhängig möglicherweise auch unterschiedlich ist. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das im gleichen Moment bei beiden gleich ist, eher gering ist.
Diese Ambivalenz ist ja dann schon anstrengend, wenn man das mit sich selber aushandelt. Mache ich heute Me-Time oder gehe ich irgendwie raus? Und was ist auf vielleicht auch längere Sicht für mich die bessere Variante? Und wenn man das dann auch noch mit einer anderen Person aushandelt, dann führt das ja quasi unweigerlich zumindest mal zu der Aushandlung unterschiedlicher Bedürfnisse, oft zu einem Konflikt, der dann irgendwie gelöst werden muss. Wie sollte man da rangehen?
Zwei Schritte. Das eine ist, erstmal die eigene Ambivalenz anerkennen. Denn wenn ich das tue, sinkt meine Spannung zu diesem Thema schon mal. Also wenn ich sage, ja, bei mir gibt es diese zwei Seiten und die kann ich anerkennen und ich will nicht eine wegdrücken, dann habe ich selber weniger Spannung. Der große Vorteil, wenn ich weniger Spannung habe, spreche ich auch mit dir aus einer entspannteren Position und Haltung heraus. Habe ich da große Spannung? Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich eigentlich Me-Time haben möchte. Und ich weiß nicht, wie ich es organisieren soll, denn außerdem arbeitet ja da noch das und dieses und ich müsste das erledigen. Aus der Spannung heraus werde ich mit dir genau in dieser Spannung auch diskutieren.
Also da ist so richtig Druck auf dem Kessel.
Genau. Und den übertrage ich natürlich, den inneren Druck übertrage ich nach außen. Das heißt, wenn du jetzt kommst mit deinem Wunsch, dann werden wir wahrscheinlich sofort polarisieren. Und der zweite Schritt könnte jetzt sein, an der Stelle deine Ambivalenz genauso anzuerkennen wie meine. Also beispielsweise, ich möchte Me-Time am Wochenende, du möchtest aber was gemeinsam unternehmen.
Mhm.
Dann könnte ich ja auf dich zugehen und sagen, mein Wunsch ist tatsächlich Me-Time und meine Vermutung ist, das kannst du nachvollziehen, weil du weißt, dass ich eine schwere Woche hatte, du weißt, dass mir daran was liegt und dass ich das und das alles erledigen wollte. Und meine Vermutung ist, du findest das eine ganz doofe Idee, weil du nämlich eine schlechte Woche hattest und du am besten auftankst, wenn wir gemeinsam was zusammen unternehmen und wir gemeinsam Zeit verbringen. Und das ist meine Vermutung. Würdest du dazu gerne noch was ergänzen?
Mhm.
Was dann passiert wäre, du hättest dich mit deinen Bedürfnissen und auch deine Ambivalenz höchstwahrscheinlich gesehen, gehört, verstanden gefühlt.
Mhm.
Das hätte deine Spannung ein bisschen runtergebracht. Und wir würden höchstwahrscheinlich dann anders darüber reden, was wir vielleicht hinbekommen können, dass sowohl du dein Bedürfnis erfüllt bekommst, als auch ich.
Mhm. Wie könnte denn so ein Kompromiss aussehen?
I do not care. Ganz wichtige Frage, weil das viele Paare auch zu mir sagen, das weiß ich nicht, wie ihr euer Kompromiss aussieht. Mhm. Und tatsächlich interessiert mich das auch nicht so wahnsinnig, mhm, weil das ist euer Kompromiss, den ihr aushandeln müsst. Ich würde nur gerne was dazu sagen, Kompromisse sind überbewertet. Wenn euer Kompromiss so aussieht, dass ihr beide nicht bekommt, was ihr wollt, werdet ihr beide ziemlich unzufrieden sein.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Das heißt, ihr müsstet jetzt experimentieren, wie gehen wir damit um? Was könnten wir ausprobieren?
Mhm.
Und jetzt könnten wir ja beispielsweise auf, im landläufigen Sinne ist das dann auch ein Kompromiss, aber eben nur im Verständnis.
Mhm.
Wir könnten jetzt ein Experiment machen und sagen, wir splitten das auf das Wochenende. Einen Tag experimentieren wir mal so, dass ich meine Me-Time bekomme.
Mhm.
Und einen Tag experimentieren wir so, dass du deine Verbindung und deine Paarzeit bekommst.
Mhm.
In dem Moment, in dem ich solche kleinen, zeitlich begrenzten Experimente vereinbare, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auf irgendein Experiment einigen können, viel größer, als wenn wir gleich das Fass so groß aufmachen und sagen, wir entscheiden uns jetzt, wie wir die nächsten Wochenenden unserer Beziehung, mhm, miteinander umgehen. Weil da sagt mein Nervensystem nämlich, ich würde mich ungern so festlegen.
Ja, das finde ich ganz interessant, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das so ganz doll dieses beengte Gefühl dann auch rausnimmt, ne? Weil manchmal ist es ja vielleicht auch eher so, dass man so das Gefühl hat, ich bräuchte jetzt eigentlich, keine Ahnung, 2 Tage lang die Wand angucken oder 2 Tage lang alleine mit dem Fahrrad durch die Eifel fahren oder was weiß ich nicht was. Und wenn dann plötzlich so ein Fenster offen ist für, hey, lass uns doch mal gucken, wie wir da vielleicht beide so durchkommen, dass wir am Ende mit einem schönen Gefühl aus dem Wochenende rausgehen, dann kann ich mir vorstellen, diese innere Beklemmung auch ganz schnell weg.
Und in dem Moment lernt mein Nervensystem ja auch noch was anderes, nämlich ich bekomme, was ich möchte und wir als Paar bekommen auch, was wir brauchen.
Mhm.
Das ist eine Erfahrung, die mir hilft für die nächste Auseinandersetzung und den nächsten Konflikt mit dir. Das, was ich häufig erlebe, auch in der Praxis, ist, dass viele Paare in diesem Bereich des Unwohlseins, da ist ein Konflikt, versuchen erst gar nicht reinzugehen.
Aus Angst davor, dass alles irgendwie so explodiert und dass es so super dramatisch wird.
Die haben die Erfahrung gemacht, wir eskalieren da schnell, also vermeiden wir das. Und jetzt einige ich mich dann auf irgendeinen, ich sag mal, faulen Kompromiss, der beiden nicht gut tut. Und dann wundere ich mich, dass beide völlig genervt aus dem Wochenende rausgehen.
Mhm.
Und dieser Wunsch häufig, nicht in den Konflikt zu gehen, weil, ach, jetzt im Moment ist es gerade so harmonisch, da will ich das jetzt nicht ansprechen, damit ruiniere ich ja nur die Situation, führt dazu, dass das an anderer Stelle zurückkommt und das mit viel mehr Schwung und mit viel mehr Wucht. Im Unwohlsein, nicht im Schmerz, das ist was anderes, da muss dringend differenziert werden. Aber im Unwohlsein ist der Entwicklungsraum. Das ist wie beim Sport. Ich trainiere meine Muskulatur, indem ich sie belaste. Wenn ich sie überlaste, dann habe ich es auch falsch gemacht. Ne? Dann also gleich 50 Kilo war eine blöde Idee. Aber wenn ich mich verändern will, muss ich aus der Ruheposition raus in diesen Bereich des Unwohlseins. Wenn ich mit dir unsere Beziehung verändern möchte, dann muss ich mit dir auch in diesen Unwohlbereich hineingehen.
Wie kann man denn so ein Thema gut ansprechen, wenn man irgendwie so denkt, also ich weiß, ich sollte das jetzt machen und auf lange Sicht ist es ja auch, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, man muss darüber sprechen, aber man ist vielleicht gar nicht so geübt darin, Bedürfnisse auszuhandeln.
Das Wichtigste ist, im ersten Schritt überhaupt mal herauszufinden, was ist mein Bedürfnis, was sind die Emotionen, die darunter liegen, was ist der Wunsch? Also, wenn ich sage, ich möchte mit dir am Wochenende Radfahren, dann ist das ein Wunsch. Und dieser Wunsch greift deine Autonomie an. Das ist so. Für viele ist das aber schon gewaltfreie Kommunikation, weil ich formuliere meinen Wunsch. Nein, erstmal müsste ich sagen, was ist mein Bedürfnis? Ich würde gerne mit dir Zeit verbringen. Okay, so, und jetzt gehe ich mal drunter. Warum eigentlich? Ich wäre gerne nicht allein. Und jetzt, je tiefer ich gehe, umso mehr Möglichkeiten entwickeln sich, wie ich damit umgehen könnte. Also wenn ich darin bin, ich fühle mich einsam, ich möchte mich nicht einsam fühlen, dann könnte ich das auch mit einer anderen Person, mit einem Hund, mit meiner Katze erleben. Wenn ich hinkomme mit, ich möchte mit dir zusammen sein, dann heißt es, wir könnten schwimmen gehen, wir könnten auf dem Sofa sitzen, wir könnten zusammen kochen. Also da habe ich noch Möglichkeiten. In dem Moment, in dem ich den Wunsch formuliere, bin ich bereits auf der Sachebene und jetzt werden wir uns auf der Sachebene darüber unterhalten. Und nachdem mein Wunsch bereits ein Angriff auf deine Autonomie war, also jetzt vom Prozess her, natürlich ist jetzt nur so ein Wunsch nicht wirklich, aber mal weitergedacht im System.
Naja, weil wenn man die Person ist, die sich schnell eingeengt fühlt, dann glaube ich wirklich, dass das vielleicht man nicht aktiv denkt, das ist jetzt ein Angriff auf meine Autonomie, sondern dass dann dieser Kloß im Hals kommt.
Ja, und das bedeutet, mein Nervensystem fährt hoch und sagt, jetzt kämpf mal bitte um deine Autonomie und um deine Selbstbestimmung. Und was werde ich dann sagen? Fahrradfahren fand ich schon immer scheiße. Wie kannst du auf die Idee kommen, mir jetzt Fahrradfahren vorzuschlagen, weil du weißt doch, dass ich Fahrradfahren doof finde. Und schon sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Und das, worum es wirklich ging, nämlich, ich würde gerne mit dir ja ein bisschen Verschmelzung, ein bisschen Harmonie, ein bisschen Symbiose erleben, ist gerade aus dem Fenster davon. Und wir diskutieren jetzt darüber, wer hat eigentlich hier das Sagen, wer hat die Hoheit, wer hat die Macht.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Person ist, die in einer Beziehung mehr Nähe braucht oder auch nicht so viel Me-Time oder so, dann gilt man schnell irgendwie als klammerig und anhänglich und sowas. Warum ist so Nähe suchen ungleich Klammern?
Weil wir Koregulation erstmal durchaus gelernt haben als Kinder, dass es etwas Gutes ist, was uns gut tut. Gleichzeitig wird uns aber ja irgendwann mal auch gesagt, jetzt hör mal damit auf.
Jetzt sei mal autonom.
Du störst, ja, du störst. Jetzt werd doch mal erwachsen. Jetzt mach das mal mit dir selber aus. Und dadurch entsteht eine Spannung bei uns und da polarisieren wir selber. Ich möchte gerne erwachsen sein. Ich möchte gerne reif sein. Und wenn ich diese Spannung habe selber, an wem lasse ich die wohl aus, wenn jetzt zu mir jemand sagt, ich hätte gerne zusammen mit dir irgendwie Paarzeit. Na, die bekommst du natürlich ab. Und all die Argumente, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, warum Selbstregulation eine tolle Idee ist, werde ich dir jetzt höchstwahrscheinlich sogar in der Tonlage weitergeben. Und dann werde ich dir vorwerfen, du klammerst.
Mhm.
Für andere Menschen wird Klammern möglicherweise etwas ganz Großartiges sein. Die würden nie auf die Idee kommen, dass es Klammern wäre, weil das in dem Moment auch ihr Bedürfnis ist.
Mhm.
Und hier kommen wir ja auch in der Beziehungsdynamik zu einer Entwicklung. Zu Beginn sind wir sehr auf dem gleichen Level und wollen in dem gleichen Moment das Gleiche.
Auch schon hormonell bedingt, ne?
Genau. Und da gewöhnen wir uns dran, dass das von alleine funktioniert, ohne dass wir drüber sprechen müssen. Und weil das so einfach ist, sagt uns irgendeine Stimme in unserem Kopf, das muss bitte so bleiben. Wenn das nicht so bleibt, stimmt was nicht.
Und es gilt wahrscheinlich für das eine, also egal, ob man jetzt die Person ist, die Nähesuchender ist oder die Person ist, die sagt, ich brauche mehr Freiraum. Da geht es ja in beiden Fällen dann darum zu gucken, was ist das Bedürfnis und wie kommuniziere ich erstmal mein Bedürfnis, ohne direkt eine Handlungsempfehlung an meine Partnerperson rauszugeben.
Das hast du ganz wunderbar formuliert. Ich nenne es liebevoll No fucking Lösung in diesem Moment, weil die Lösung ist zu früh. Es geht jetzt erstmal darum herauszufinden, was sind unsere Bedürfnisse und da bitte die Ambivalenz dabei mit ansprechen, weil selbst wenn ich jetzt heute Me-Time haben möchte, weil ich der Meinung bin, ich habe eine alte Serie auf einem Streamingdienst gesehen, die ich unbedingt alleine durchgucken muss, weil die erinnert mich an ich weiß nicht was.
Und man hat vielleicht auch keinen Bock auf die Kommentare vom Partner.
Genau. Heißt das noch lange nicht, dass ich vielleicht nach den 5 Stunden nicht liebend gerne mit dir noch ein Getränk nehmen würde, um über meine Erfahrung zu reden. Da ist eine Ambivalenz da und die darf sein. Die machen wir nur nicht transparent. Und dadurch fühlt sich die andere Person außen vor und als Gegner meiner Bedürfnisse. Und dem ist ja gar nicht so.
Ich finde, wie du das gerade beschrieben hast, ich gucke erstmal 5 Stunden Serie und dann treffen wir uns zum Abendessen und haben uns viel zu erzählen. Da sieht man ja auch, finde ich total schön, wie Beziehungen auch so sehr davon profitieren können, wenn man sich jetzt gegenseitig Freiräume geben kann, beziehungsweise wenn man sich gegenseitig erlaubt, die Zeit unabhängig voneinander so zu gestalten, wie man das braucht.
Ich glaube, dass das unbedingt nötig ist. Und diese Idee der symbiotischen Harmonie eine große Gefahr darstellt. Weil ich werde irgendwann mal feststellen, egal wie viel Verbindung ich mit dir haben möchte, in manchen Situationen reagierst du anders als ich. In manchen Situationen machst du etwas anders, als ich mir das wünsche. Und in manchen Situationen machst du etwas anders, als ich es erwarte. Damit muss ich lernen, umzugehen. Und Menschen reagieren darauf ja auf bestimmte Art und Weise. Entweder ich passe mich so an, damit diese Harmonie bleibt, oder ich bringe dich dazu, dich anzupassen, damit die Harmonie bleibt. Beides ist keine gute Idee, da braucht man nicht drüber reden. Die dritte Variante, und das ist so ein Liebesmythos, den es immer noch gibt, ist, dann machen wir einen Kompromiss. Können wir heute sagen, hat sich in Studienlage deutlich gezeigt, ist keine gute Idee, weil nicht nachhaltig. Beide sind frustriert, sie kriegen nie das, was sie wollen. Vierte Variante ist dann der Deal. Wir tauschen, du bekommst, was du willst, ich bekomme, was ich will. Das an sich ist eine gute Idee. Jetzt muss das Paar aber erstmal lernen, wie bewerte ich denn diesen Deal?
Mhm.
Also für mich sind 5 Stunden auf dem Sofa beispielsweise überhaupt keine Anstrengung. Das heißt, dieses Tauschgeschäft ist ja schon schief von vornherein, möglicherweise. So, also wo gehe ich in diesen Unwohlbereich rein? Vielleicht, indem ich sage, ich mache nur 4 Stunden, und danach gehen wir zusammen was kochen.
Mhm.
Jetzt bin ich bei einem tatsächlich Tauschgeschäft, weil ich gebe auch was von mir ab. Und das herauszufinden, wie man das auch bewerten kann, das ist nicht so einfach, weil darüber müssen Paare dann sprechen. Und jetzt gilt es zu lernen, wie reden wir über sowas, ohne dass wir das persönlich nehmen. Wenn ich sage, ich will 4 Stunden allein auf dem Sofa sitzen und auf diesen Monitor starren, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich dich nicht liebe.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute. Ich habe gerade wirklich ein riesiges Bedürfnis, mich mit irgendeiner schrottigen Serie aufs Sofa zu knallen. Vielen Dank an Erik Hegmann für den Input und vielen Dank an Barbara für die Offenheit. Und bei Pierre im Liebestagebuch, da geht es diesmal auch um Freiheit. Um die Freiheit, eine Beziehung zu beenden, wenn es nicht mehr passt. Er und Nelly, die haben sich getrennt. Warum Pierre einerseits eine zweite Chance für die Beziehung nicht ausschließt und andererseits tatsächlich auch nicht daran glaubt, dass man für immer mit einem Menschen zusammen sein kann, das erzählt er euch jetzt.
Ablenkung ist nett, aber es ist, ganz ehrlich, es ist Ablenkung. Es ist ein Urlaub im Kopf von den Dingen, mit denen ich mich weiter beschäftigen muss. Und das ist okay, wenn ich sie mal ab und zu mache. Aber mein Fokus muss darauf liegen, dass ich daran arbeite. Also ich glaube, ein großer Unterschied für mich ist, wie wird Schluss gemacht? Wir haben einvernehmlich zu diesem Moment entschieden, dass wir das nicht erneut versuchen sollten. Nicht erneut versuchen heißt für mich aber auch in diesem Moment. Wir sind Menschen, die sich ja weiterentwickeln. Wir wissen doch gar nicht, wie wir in 1, 2, 5, 10 Jahren ausschauen. Nelly und ich hatten beiderseits eine Theorie, dieselbe Ansicht, dass wir nicht unbedingt an die Liebe des Lebens glauben, sondern an Lebensabschnittspartner. Wenn ich jemanden heute kennenlerne, mich in sie verliebe und wir eine Beziehung starten, dann habe ich nicht die Erwartung oder gehe darin rein, dass ich mit dieser Person bis das Ende meines Lebens zusammen bin, sondern dass wir auf freiwilliger Basis so lange miteinander zusammen sind, wie wir miteinander das wollen und uns wohlfühlen. Und wenn das 5 Jahre sind, wenn das 10 Jahre sind, wenn das die Zeit sind, die wir Kinder bekommen, bis die Kinder das Haus verlassen, sucht's euch aus, bis zu diesem Moment. Und in diesem Zeitraum ist es normal, dass wir uns als Menschen komplett verändern. Und wenn wir nicht mehr zueinander passen, dann ist das auch okay. Und dann können wir das einander ehrlich sagen. Und dann hat die Partnerschaft auch einfach ihr Ablaufdatum erreicht. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, dass du einen Menschen findest, mit dem du komplett happy bist und bis zum Tod zusammen sein willst. Dann ist der Lebensabschnittspartner halt dein Leben. Und es ist auch okay, wenn diese Person es einfach nicht ist. Ich will nicht auf Zwang mit jemandem zusammenbleiben. Und ich kann dir jetzt heute noch nicht sagen, ob es möglich ist, dass ich mit einer Ex-Freundin wie Nelly nochmal zusammenkomme. Aber ich kann es auch nicht ausschließen, weil ich habe keine Glaskugel und weiß nicht, wie wir beide uns weiterentwickeln und ob da mal ein Moment kommt, wo wir auch wieder zueinander finden. So gewachsen sind, dass wir plötzlich merken, okay, jetzt funktioniert es, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich werde aber im Leben auch nichts ausschließen. Es kommt immer anders, wie man denkt. Wenn etwas sein soll, soll es sein. In diesem Moment macht es keinen Sinn. Und das ist das, was wir einvernehmlich beschlossen haben. Die Beziehung wurde dennoch von Nelly beendet. Da war der klare Cut. Ich war nicht an dem Punkt. Und ich glaube, ich wäre auch heute nicht an dem Punkt, wenn ich jetzt mal meinen Liebeskummer gerade befrage. Und das macht es im Vergleich zu ich habe Schluss gemacht in der ersten Beziehung. Und wir haben einvernehmlich Schluss gemacht in der zweiten Beziehung. Auch nochmal deutlich härter. Weil ich sitze in der Machtlosigkeit. Ich kann es nicht ändern. Natürlich kann ich verkämpfen. Selbstverständlich. Aber ich kann diese Entscheidung nicht ändern. Und es fühlt sich für mich wie ein Drogenentzug auch einfach an. Das ist ein sehr böser Vergleich, aber er ist einfach so. Ich weiß, dass es prinzipiell schlecht war oder nicht gut für mich. Aber leg mir die Spritze nochmal hin, ich nehme den Schuss. Einfach nur, um nochmal dieses Gefühl zu haben. Diese Liebe. Also sitze ich wie so ein Mensch auf Entzug jetzt. Und so fühle ich mich auch gerade die ganze Zeit. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und versuche wirklich wieder zu heilen und mit mir ins Reine zu kommen.
Viele Emotionen gerade bei Pierre. Wie es bei ihm weitergeht, das erzählt er demnächst hier. Und Leute, in der nächsten Episode hier bei Eine Stunde Liebe, da gibt's nochmal eine total spannende Folge zum Thema Freiheit. Wir fragen uns nämlich, warum bleiben wir eigentlich in Beziehungen, obwohl uns ja niemand zwingt? Also obwohl es ne tausende Optionen gibt, vor allen Dingen so mit Blick auf Dating-Apps. Warum bleibt man in Beziehungen, obwohl man sich streitet? Obwohl man sich manchmal wahrscheinlich auch so richtig kacke gegenseitig findet? Wir könnten ja einfach gehen. Wir haben ja die Freiheit zu gehen. Aber warum machen wir das nicht? Das wird eine ganz spannende Frage und eine ganz spannende Folge. Also, ne, jetzt schon mal auf nächste Woche Freitag auf die nächste Folge Eine Stunde Liebe freuen. Und Leute, eine Podcast-Empfehlung, die habe ich auch noch an dieser Stelle. Host Diane Hielscher und Psychologin und Verhaltenstherapeutin Dr. Mai Hyung Nguyen, die sprechen in unserem Deutschlandfunk Nova Podcast achtsam darüber, wie wir bewusst durchs Leben kommen. Es geht zum Beispiel um Vergangenheitsbewältigung und transgenerationale Traumata. Es geht darum, wie wir unser Angstzentrum schrumpfen oder unsere sozialen Kompetenzen stärken können. Immer recherchiert anhand von wissenschaftlichen Studien. Und am Ende jeder Folge gibt es noch eine Meditation. Achtsam hört ihr jeden zweiten Mittwoch in der Deutschlandfunk-App. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Und Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, schickt die wie immer total gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Da freuen wir uns immer, wenn ihr euch meldet. Ich bin Anke van Neuer. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.